Viel Zeit bleibt nicht mehr, aber ich möchte zumindest mal zwei große Themen uns gegenüberstellen und sie mal versuchen, wenigstens anzureißen. Und mir ist dabei eigentlich aufgefallen, dass wir in unserer subjektiven Bewertung dieser zwei, ich würde mal sagen, entgegengesetzten Themen in unserer subjektiven Wahrnehmung und gleiche Erlebnisse unterschiedlich auch bewerten. Zum Beispiel, ganz banal, gestern hat der HSV gegen den FC Bayern München verloren. Und ich weiß, dass der Stefan das überhaupt nicht gut erlebt hat, sondern das war für ihn eigentlich eher, ich würde es mal plakativ sagen, das war wie ein Fluch. Also er hat es nicht als Segen erlebt, sondern als Fluch. Ich zum Beispiel, ich habe dieses Ergebnis zur Kenntnis genommen und habe es als Segen erlebt, weil ich dadurch weiß, dass der VfB Stuttgart nicht absteigen kann. So, das heißt, was für ihn Fluch bedeuten könnte, ist für mich Segen. Der Bauer, der dringend auf Regen wartet und sagt, ey Mai, es muss regnen, es braucht, dass die Ernte Regen ist, der erlebt das als Segen, wenn Regen kommt, und er erlebt es als Fluch, wenn kein Regen kommt. Unsere Hiker, die haben dafür gebetet, dass es nicht regnet, weil sie es als Segen erleben, wenn es nicht regnet, während sie unter freiem Himmel sind, und es als Fluch erleben würden, wenn es anders laufen würde, wenn sie klatsche nass werden. Ich habe vor vielen Jahren mit 8, also ist schon viele Jahre her, hatte ich ja diesen Unfall, dass mir ja mein Freund die Finger mit der Axt abgeschlagen hat. Ich kann euch sagen, ich habe das nicht als Segen erlebt. Ich bin nach der Ausbildung zur Musterung für die Bundeswehr gemustert worden. Und ich war körperlich topfit. Ich habe auch keinen Grund gehabt, irgendwie als Verweigerer, also so simulieren zu müssen. Und wollte wissen, wie gut wäre ich im Leistungstest für die Bundeswehr. Und die haben dann danach mir das bescheinigt, Herr Jocham, Sie wären für alles geeignet. Idealgröße, Idealmaß, Fitness ist gut. Aber Sie sind für uns nur Güteklasse 2, weil Sie einen Schönheitsfehler haben, nämlich zwei abgehackte Finger. Und dann habe ich gesagt, was bedeutet das? Ja, dass Sie am roten Teppich niemals einen protokollarischen Dienst machen können, Spalier stehen dürfen, weil da müssen perfekte Leute stehen. Ich habe das nicht als Segen erlebt. Wenn ich jetzt allerdings weiterblicken würde und sagen, was wäre geschehen? Ich hätte angereizt dessen mich auf den Dienst eingelassen. Ich wäre am roten Teppich gewesen und es wäre ein Attentat oder was auch immer passiert und ich wäre dabei zu Tode gekommen, dann hätten mir die Sachen, die mir da als Segen empfunden hätten, später als Fluch. Das heißt, wir in unserer Bewertung, was ist Segen und was ist Fluch, tun uns da sehr, sehr schwer. Ein Marathonläufer wird seine Vorbereitungszeit auf diesen Marathon zu großen Teilen nicht als Segen, sondern eher als Fluch, als Last erleben und sagt, oh, es ist so schwer und es ist so beschwerlich, das morgens aufstehen, zur Arbeit gehen, sich mit einem Chef auseinanderzusetzen, mit schwierigen Kollegen, das würde man doch nicht als Segen in vielerlei Hinsicht erleben, sondern eher als Fluch. Aber dieses, ich habe mir das bisher nur sagen lassen, da ich noch nie bei einem Marathon mitgelaufen bin, aber der Werner kann das bestätigen und manch einer, der vielleicht von euch sowas schon mal gemacht hat, dieser Moment auf dem roten Teppich, jetzt sind wir beim roten Teppich, diesen Zieleinlauf zu erleben, da überkommt ein sowas wie eine heilige Demut, zu denken, dass ich das geschafft habe, kann ja eigentlich gar nicht aus eigener Kraft gewesen sein, dass ich überhaupt laufen kann, dass ich atmen kann, dass ich bin, was für ein Segen. Und was für ein Siegeseinlauf. Zunächst möchte ich uns nämlich fragen, was ist Segen? Und dann werden wir uns auch damit beschäftigen, was ist Fluch? Und will man es ganz kurz runter reduzieren, was man biblisch-theologisch in all der Komplexität auf einen Nenner bringen könnte, wäre Segen, Lebenskraft, Lebensförderlichkeit und Lebensgedeihlichkeit. Ich möchte uns das kurz begründen. Segen ist Geschehen. Segen ist Erfahrung von gelingendem Leben. Und Segen, und bei Segen kommt ja auch Segnen mit dazu, ist konkret und überwiegend. Also Segen ist ganz konkret. Wenn man die Balance, wenn man sagt, hier ist Segen, hier ist Fluch in der Waagschale, dann ist, wenn ich sage, es ist Segen da, dann muss das überwiegen. Da muss mehr drin liegen, wie bei der Waagschale, wo Fluch drin wäre. Dietrich Bonhoeffer hat ungefähr so gesagt, dass Segen auch was mit Glück zu tun hat. Segen ist nach Bonhoeffer, also nicht Zufall, sondern Glück mit Lebensglück. Segen ist nach Bonhoeffer die Inanspruchnahme des irdischen Lebens für Gott und seine Verheißungen. Segen ist also unbedingt Gutes. In der Schöpfung, in 1. Mose 1, Vers 31, da heißt es, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Dieses sehr gut ist eigentlich gleichbedeutend mit, da liegt Segen drauf, auf diese Schöpfung. Und dass Segen auf gelingendem Leben der Menschen abzielt, wird hier umso deutlicher. Das, weil er sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Das ist ein Segensausspruch. Bei Menschen, bei Tier. Das Segen heißt, seid fruchtbar und mehret auch euch. Segen kann man auch erleben als ein Baum, der Schatten gibt, eine gute Ernte. Gibt einen Segen. Nahrung und Kleidung sind Segen. Das Land, in dem man friedlich leben kann, das ist ein Segen. Das fällt uns jetzt erst umso mehr auf, je nah, Ukraine ist echt nah an Europa dran. Syrien ist echt nah an Europa dran. In einem Land friedlich leben ist Segen. Gesundheit und Schlaf sind ein Segen. Die Ruhe des Sabbats ist ein Segen. Und das alles ließe sich natürlich noch viel mehr verfeinern und ergänzen. Es zeigt aber wohl, dass Segen ihre Wurzeln zu einem großen Teil in der Schöpfung haben. Also Segen ist irgendwie ableitbar aus den guten Gaben und der guten Ordnung der Schöpfung. Und siehe, es war sehr gut. Und das ist in jeder Hinsicht ein Ausdruck für Segen. Und darüber hinaus gibt es aber auch einen Beziehungsaspekt des Segens. Dem von Gott gesegneten Mensch ist das Angesicht Gottes zugewandt. Und das ist jetzt ein ganz spannender Gedanke. In 4. Mose 6, Vers 22 und folgenden Verse steht Folgendes. 4. Mose, Kapitel 6, Vers 22. Dann sprach der Herr zu Mose, sag Aaron und den Söhnen Folgendes. Segnet die Israeliten mit diesem Segen. Der Herr segne dich und beschütze dich. Der Herr wende sich dir freundlich zu und sei dir gnädig. Der Herr sei dir besonders nahe und gebe dir seinen Frieden. Und im Psalm 31, Vers 16 heißt es, meine Zukunft liegt in deinen Händen. Rette mich vor meinen Feinden, die mich verfolgen. Sieh deinen Diener liebevoll an und hilf mir durch deine Gnade. An beiden Sachen kommt eines etwas zum Tage, und zwar dieses, dass die Bitte ist, dass sich Gott doch uns zuwendet, dass er uns sich zuwendet. Der Herr segne, beschütze, der Herr wende sich dir freundlich zu und sei dir gnädig. Oder dieses, sieh deinen Diener liebevoll an, hilf ihm durch deine Gnade. Schlussfolglich kann es also nichts Schlimmeres und keinen schlimmeren Ausdruck geben als das Gegenteil von Segen, nämlich Fluch, wenn Gott sein Angesicht abwendet. In 5. Mose 31, Vers 17 heißt es zum Beispiel, dann wird mein Zorn gegen es entbrennen, gegen sein Volk, wenn es verlassen und ich werde es verlassen und ihm nicht länger helfen. Es wird aufgerieben werden, großes Unglück und schreckliche Not werden über es kommen, so dass die Menschen sagen werden, diese Katastrophen treffen uns, weil Gott nicht mehr bei uns ist. Psalm 51, Vers 13, verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und die Frage ist, bei Segen kann also nur dann wirklich sein, wenn uns sich Gott zugewandt hat, und nicht Segen, also Fluch ist es, wenn Gott sich von uns abwendet. Da kommt aber folgender Gedanke noch mit dazu. Das ist ja in der Beziehung, weil Beziehung wechselseitig ist, das hat jeder schon mal erlebt. Versuch mal mit jemandem Kontakt aufzunehmen, der dich versucht zu meiden. Das kann man in der Gemeinde auch wunderbar machen, das kannst du sogar in der Familie. Da ist Stress unter Ehepartner und man kann den Partner meiden, im gleichen Raum sitzen und du merkst, du kriegst keinen Draht hin. Zu Kinder. Eltern strafen ja oftmals ihre Kinder nicht durch Schläge. Ist uns ja auch nach dem Gesetz zu Recht verboten. Und wie hat schon mal meine Tochter denn gesagt, also weißt ja, wenn ihr uns schlagt, haben sie in der Schule gesagt, dann dürfen wir euch dafür anzeigen. Und dann kann man andererseits, und noch viel mehr werden Kinder nicht durch Handgreiflichkeit gestraft, sondern durch Ignorierung, sie als Luft anzusehen. Du bist für mich nicht da. Ich übersehe dich. Und versuch mal mit jemandem Kontakt aufzunehmen, der dich meidet, der dich ignoriert. Und jetzt haben wir nämlich auch hier die große Frage, die ja immer wieder auftritt bei schlimmen Unglücken. Mir ist noch der Amoklauf in Winnenden noch in lebhafter Erinnerung, dieses eine riesentransparentes Plakat, wo einer gefragt hat und es in die Kamera eingefangen war, Gott, wo warst du? Und wie kann Gott sich uns zuwenden, wenn wir ihn versuchen zu ignorieren, wenn wir uns ihm versuchen abzuwenden? Und gleichzeitig ist für mich ja auch die Frage, wenn ich doch eigentlich den Segen Gottes erleben will, was muss ich denn da tun, dass Gott sich mir zuwendet, dass ich diese Zugewandtheit Gottes erlebe? Bedenkt immer im Hinterkopf natürlich, dass nicht jedes negative Ereignis, das ich als Fluch erlebe, Fluch von Gott ist, sondern ich erlebe subjektiv. Wer weiß, vielleicht ist es für den HSV gar kein Fluch, sondern noch viel mehr ein Segen, wenn ihr denn bei den, was auch immer, das ist jetzt ganz banal, euch interessiert Fußball ja nicht. Also, ich hoffe allerdings, die Weltmeisterschaft interessiert euch. Gut. Was ist Fluch? Fluch ist das Gegenteil von Segen. Also Lebensminderung, Lebensbedrohung, Einschränkung von Leben, in gewisser Weise sogar Rücknahme des Schöpfungssegens. Ist Segen primär ein Geschehen, das seinen Ausgang bei Gott hat, ist für mich die Frage offen und es werden wir noch mehr vertiefen müssen, woher kommt denn Fluch? Und ist es hier nicht vielleicht eher sogar so, dass wir dem Teufel zu viel Macht einräumen und sagen, Fluch kommt vom Teufel? Aller Fluch kommt vom Teufel? Oder ist es nicht so, dass Gott derjenige ist, der Segen und Fluch ausspricht? Ist es nicht Gott derjenige? Und dann beängstigt mich das und merkt, ich bekomme Ehrfurcht vor Gott. Wisst ihr, wir haben manchmal eine Mentalität in unseren, also in der christlichen Szene so, oh, für alles gut ist irgendwie der liebe Heiland zuständig und ich kann eigentlich noch so ein ungesundes Leben führen oder ein für mich lebensschädigendes Leben und dann so, ah, da beten wir einfach, dass Gott sich uns dazu nicht abwendet. Ist es denn nicht so, dass Gott ganz klar sagt, was bringt Segen und was bringt Fluch? Und es kommt von ihm ausgesprochen. Natürlich, und hier möchte ich den Teufel mit ins Spiel bringen. Der Teufel möchte nicht, dass wir Segen erleben. Der hat da null Interesse dran. Aber er ist nicht derjenige, der über uns diesen Fluch aussprechen kann. Den Fluch, den hat Gott ausgesprochen. Ich komme da später nochmal drauf, möchte es vielleicht gleich machen. Und zwar, wenn wir in 5. Mose 28 die Verse 15 bis 20 lesen. Und zwar heißt es da, wenn du aber nicht gehorchen wirst der Stimme des Herrn deines Gottes und wirst nicht halten und tun all seine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Verflucht wirst du sein in der Stadt, verflucht wirst du sein auf dem Acker. Verflucht wird sein dein Korb und dein Backtrog. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes, der Ertrag deines Ackers, das Jungvieh deiner Rinder und Schafe. Verflucht wirst du sein bei deinem Eingang und verflucht bei deinem Ausgang. Der Herr wird unter dich senden Unfrieden, Unruhe, Unglück in allem, was du unternimmst, bis du vertilgt bist und bald untergegangen bist, um deines bösen Treibens willen, weil du mich verlassen hast. Gott spricht Segen, Lebensschaffendes einerseits, wenn eine Gegenseitigkeit der ihm zugewandt sein da ist, aber Gott spricht auch Fluch aus, wenn da eine Abwendung passiert, ein Abgewandtsein. Und das ist echt harter Tobak. Ich wage es fast nicht, von einem lieben Gott zu sprechen, weil das ist echt brutal. Und dann merke ich natürlich immer subjektive Wahrnehmung. Ein schwäbisches Sprichwort ist zum Beispiel, hart ist hart und weich ist weich. Aber immer weich ist auch hart. Das ist natürlich diese subjektive Wahrnehmung, was erlebe ich als gut oder was erlebe ich als schlecht. Ein tolles Buffet ist genial, das ist ein Segen. Wenn ich mich dran überfresse, ist es mir Fluch. So. Da ist immer noch eine Differenzierung zu betrachten. Der Marathonläufer in seiner Vorbereitung erlebt viele Dinge nicht als Segen, sondern als Fluch. Unser Lauf, sagt Paulus, ist keine Luxusdampferfahrt, wo wir gechillt so versuchen, jetzt nur irgendwie uns bis zum, in die Ewigkeit zu retten, sondern das ist das kann mitunter keine sichere Fahrt, Überfahrt bedeuten. Im Hebräerbrief, Hebräer 11, kriegen wir mit, was manche Glaubenshelden an schlimmem Ende ereilt hat, was, wo wir sagen würden, da war, lag doch Fluch drauf, waren die überhaupt im Willen Gottes? Und der Hebräerschreiber sagt ganz klar, sie waren treu bis zum Schluss und haben das Irdische, was sie da an Einbußen erlebt haben, nicht für so wichtig erachtet, weil das große Ziel, dieser Zieleinlauf für sie als Segen galt. Und hier ist für mich auch in unserem Alltag, in dem wir, du und ich heute drinstecken, ist die Frage, wo leben wir im Segen und wo leben wir im Fluch? Was erleben wir als Segen, was erleben wir als Fluch? Weil es so subjektiv differenziert wahrgenommen wird. Und ich will darauf hinauskommen, dass doch eigentlich Segen bedeutet, wenn doch ich in der Beziehung Gott zugewandt erleben darf und sich Gott mir zugewandt hat und ich das Endziel, die ewige Errettung, die Siegeskrone, das Gekröntsein als den eigentlichen Segen des Lebens vor Augen habe und ergreifen will und ergreife und dementsprechend auch manche Herausforderungen des Lebens nicht als Fluch bewerte im Sinne von, das ist ein Fluch Gottes, aber andere Dinge sehr wohl als Fluch erlebe, weil ich mich entsprechend von Gott abgewandt habe. Der Appell in 5. Mose ist ganz eindeutig. Wenn du aber nicht gehorchen wirst der Stimme des Herrn deines Gottes und wirst nicht halten und tun all seine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden all diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Können wir mal kurz abfragen, wer von uns denn das bisher geschafft hat, alles einzuhalten, was an Gebote und Regeln Gottes da ist? Also bitte die Hände. Also nicht mal du, Erich. Okay. Lass so seine Hand erstaunen. Ja, ist unten. Wobei du hast kurz überlegt. Weil du dachtest, naja, als mit einem Umweg könnte ich das jetzt sagen. Wir kommen vor die einfache Erkenntnis, dass keiner von uns diesen Maßstab Gottes, den er hier aufgestellt hat, der unwiederbringlich aufgestellt ist, keiner von uns dem Maßstab Gottes hier genügt. Das ist echt hart. Wisst ihr, was das für uns in logischer Konsequenz bedeutet? Wenn wir nicht alles halten, also es geht nicht drum, zum Beispiel, also wenn ich immer meine Steuern zahle und wenn ich immer im Verkehrsrecht alle Regeln einhalte und wenn ich gemäß Uli Hoeneß wirklich mit sozialem Engagement viel gemacht habe, also er hat jetzt nicht mit den Steuern, also da vergessen wir es, also, aber wenn ich wirklich nach deutschem Gesetz in allem mich gut verhalten habe, nur sag, hier und da packt's mir einfach und da finde ich so ein paar Menschen abknallen, das ist eigentlich ganz, also mein Ausgleich. Man kann ja nicht immer gut sein. Dann werden wir zu Recht sagen, Herr Meier, du hast dich vorm Staat schuldig gemacht. Da können wir das nicht aufrechnen, was du alles gut gemacht hast. Wir müssen das noch nicht mal so dramatisch machen. Also ich könnte mir einfach auch sagen, also ich bin in allem wirklich in Babenhausen ein Vorbild, ich versuche mich sozial engagieren, aber worauf ich überhaupt, also was ich nicht möchte, ist Parkscheine zu lösen. Das ist nicht mein Ding. Also da habe ich einfach eine Schwäche. Da muss mich doch die Stadt Babenhausen einfach aushalten und das damit kompensieren, dass ich eigentlich so und so viele Stunden in der im Monat mich sozial engagiere, merkt ihr, das geht nicht. Das kann man nicht in Verbindung bringen. Das heißt, jeder von uns trifft diese Verheißung von Fluch, wenn nicht jemand da wäre, der uns davon freisprechen würde. Und das ist so wichtig zu begreifen. In Galater 3, Vers 6. Wollt ihr das überhaupt noch hören oder wollt ihr mit der jetzigen Information heimgehen? Wollt ihr es noch hören? Ist okay, wenn wir jetzt schon 20 verzögern. Galater 3, Vers 6 und folgende Verse. Ich möchte darauf eingehen. Denn so war es auch bei Abraham. Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihm wegen seines Glaubens für gerecht. Die wahren Kinder Abrahams sind also die, die an Gott glauben. Doch nicht nur das, die Schrift wies bereits auf die Zeit voraus, in der Gott auch die Völker wegen ihres Glaubens annehmen würde. Gott hat Abraham diese gute Botschaft schon vor langer Zeit verheißen, als er sagte, alle Völker werden durch dich gesegnet werden. Hier haben wir den Segen. Und deshalb werden alle, die aus dem Glauben an Christus leben, an demselben Segen Anteil erhalten, den Abraham durch seinen Glauben empfangen hat. Wer dagegen auf das Gesetz vertraut, um vor Gott gerecht zu werden, steht unter einem Fluch. In der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der nicht alle Gebote beachtet und befolgt, die im Buch des Gesetzes geschrieben sind. Das ist echt krass. Ich kenne das aus dem Gespräch mit manchen Leuten, dass jeder sagt, ja, ich versuche so nach meiner eigenen Fassung selig zu werden. Ich brauche da nicht jemand, der da für mich eintritt. Ich versuche selber da, was geht, geht und darüber hinaus Achseln zucken. Und die Schrift ist klar, das Neue Testament sagt, auf denen liegt der Fluch. Der Fluch, und der Fluch heißt denn in zweifacher Hinsicht einerseits, dass ein nicht Gott zugewandtes Leben hier auf der Erde da ist und dass die Ewigkeit echt verloren ist, vergeudet ist, verspielt ist, weg ist. Wer auf das Gesetz vertraut, das Einhalten von Regeln, ist unter einem Fluch. Deshalb ist klar, dass niemand je durch das Gesetz vor Gott gerecht gesprochen wird, denn die Schrift sagt, durch den Glauben hat ein Gerechter Leben. Ihr kennt es wahrscheinlich in der Ausführung, der Gerechte wird durch Glauben leben. Dagegen sagt die Schrift über den Weg des Gesetzes, wenn du durch das Gesetz Leben finden willst, musst du alle Gebote des Gesetzes erfüllen. Aber Paulus sagt ja schon den vorangegangenen Vers, dass es niemanden auf der Erde gibt, der aufgrund des Einhaltens der Regeln Gottes gerecht gesprochen, also dadurch automatisch Fluch auf ihm ist. Doch Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich, denn in der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der an einem Holz hängt. Und durch die Tat von Jesus Christus hat Gott allen Völkern den Segen geschenkt, den er Abraham zugesagt hatte. So empfangen wir den Heiligen Geist durch den Glauben, wie Gott es versprochen hat. Ich möchte nochmal auf Jesaja 53 unseren Augenmerk legen, kurz die Verse 6 bis 8 lesen. Jesaja 53, da heißt es, wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder ging seinen eigenen Weg, doch ihn, auf Verheißung auf jemanden ganz Spezielles, ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut von sich. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, und wie ein Schaf, das von seinem Scherer verstummt, so machte er den Mund nicht auf. Er wurde aus der Haft und dem Gericht genommen, Aber wen aus seinem Volk stimmte es nachdenklich, dass er aus den Lebenden gerissen und wegen der Verderben eines Volkes zerschlagen wurde? Durch Hass und Gericht wurde er dahingerafft, doch seine Zeitgenossen dachten darüber nicht nach. Er wurde den Lebenden entrissen und starb für die Sünden meines Volkes. Er hat so viel Leid auf sich genommen. Er wurde zur Sünde für uns. Und hier möchte ich mit uns auch an den Punkt kommen, zu realisieren, ist das, was du als Segen erlebst, Segen, ist das, was du als Fluch erlebst, Fluch? Oder ist es nicht eher so, dass wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, wenn du den, der für uns am Kreuz gestorben ist, wenn du ihn als das Sündopfer, als das Opferlamm angenommen hast, wenn du sagst, ich schaff's aus eigener Kraft nicht, dann bedeutet es, dass all die Flüche nicht auf dich zutreffen. All dieses, was so als Negatives im 5. Mose geschrieben ist, trifft dann nicht auf dich zu. Und dann bist du vielleicht eher wie derjenige, der wie ein Marathonläufer in der Vorbereitung steckt für einen Siegeslauf und da vielleicht das eine oder andere einfach nicht so wirklich positiv erlebt. Und das macht dann die ganze Sache für mich viel entspannter, dass ich denke, wenn mein Leben in Jesus gegründet ist, und ich gehe mal von aus, wenn du dein Leben Jesus anvertraust, in Aufrichtigkeit ihn bittest, ob in einer großen Versammlung wie einer Erweckungsveranstaltung oder im kleinen Kämmerchen mit vielen oder mit wenigen Leuten, aber du sagst, ich setze meine Hoffnung und ich setze meine Hoffnung ganz auf Jesus Christus, dann trifft dieser Fluch nicht, sondern dann ist Leben da. Aber, und jetzt kommt wieder die Was macht trotzdem, sagen wir mal, was macht es trotzdem mit uns, wenn wir uns trotz dieser Beziehung und trotz dieser Hoffnung in Lebensbereichen und Lebenslagen von Gott abwenden? Wenn wir uns selbst in kleinen Dingen Gott abwenden, dann kann er nicht den Fokus, dann ist es schwer, den Kontakt aufzunehmen. Wir machen jetzt mal einfach Versuch, versuch mir mal aus dem Weg zu gehen mit deinen Augen. Also mir komplett aus dem Weg zu gehen. Das heißt, ich kann so nah rankommen und die Beziehung ist nicht da. Ich könnte ihn fast schütteln und es wäre nicht da. Und manchmal erleben wir, wie wenn Gott uns eigentlich schütteln will und sagen wir, checkst es nicht. Das, was du gemacht hast, bringt dich in ein schlechtes Gewissen und du magst dich mir eigentlich gar nicht nähern. Vielleicht erleben wir das manchmal in unseren Gebetszeiten, in einem Lobpreis, dass ich sage, oh, also Lobpreis ist ja nicht hier nur Lieder singen und in der Gemeinde aufstehen und Hände klatschen und so weiter, sondern Lobpreis ist ja das, ist mein Herz offen und Gott zugewandt oder ist es in Bereichen verschlossen und Gott abgewandt, weil ich merke, warum wende ich mich von Gott ab? Ich habe ein schlechtes Gewissen. Das war schon bei Adam und Eva so. Die haben gemerkt, also jetzt von irgendeiner Frucht essen war jetzt ja nicht die Dramatik als praktischer Vorgang. Aber dieses, es war ein Gebot Gottes und sie haben sie übertreten und das war für die Beziehung nicht wirklich gut. Wenn jetzt der Lasso Dinge macht, wo er weiß, die mir, David, eigentlich echt stören, die mich ärgern und wo ich gesagt habe, Lasso, es ist, weißt du, ich respektiere, dass du so und so bist, aber das möchte ich eigentlich nicht. Und der Lasso macht's und unsere Begegnung nächstes Mal ist so, dass wir sehen uns und er weiß, es hat doch den David eigentlich gekränkt, weil er gesagt hat, genau das möchte ich eigentlich. dann ist die Frage, wie ist die Begegnung dann auch wieder? Und hier kann es sein, dass ich realisiere, versuche jetzt keinen Blickkontakt zu haben, nicht so auffällig, dass ich dann in den Raum reinkomme und sage, okay, ich habe das probiert, ich kriege den Blickkontakt nicht hin. Und da ist uns Jesus echt ein hartnäckiges Vorbild, weil er bleibt treu und beständig und er sieht uns an. Und jederzeit in der Begegnung hat Lasso, also wenn ich jetzt Jesus wäre, was ich ja nicht bin, und Lasso der Sünder, was er zwar ist, aber so wie ich auch, dann ist es so, dass in dem, dass Jesus grundsätzlich bereit ist, mir zugewandt zu sein, kann zu jedem Zeitpunkt Lasso den Blickkontakt wählen und sagen, weißt du was, ich weiß es. Grundsätzlich sind wir Familie dadurch, dass ich mein Leben dir anvertraut habe. Und du bist meine Hoffnung, meine Rettung. Und ich komme jetzt wieder neu auf dich, um dieses dir zugewandt sein, nicht als negativ, sondern als positiv zu erleben. Haben wir das verstanden alle? Und das ist für mich echt ein wichtiger Aspekt geworden, wo ich denke, es lohnt sich auch für jeden von uns weiter darüber nachzudenken. Ich habe euch das mit den Fingern gesagt. Es gibt Dinge in deinem Leben, die erlebst du jetzt gerade nicht als Segen. Für dich subjektiv würde ich sagen, da ist echt ein Fluch drauf. Aber ist es nicht so, dass wenn du deine Hoffnung ganz auf Jesus setzt, dann hast du Gott schon mal als Zugewandten und dann liegt's an dir in Dingen, wo du merkst, hier mag ich eigentlich gerade gar nicht, dass Gott draufschaut, dass du die Einladung Gottes immer wieder neu annimmst und sagst so, und jetzt räumen wir das auch noch aus. Und dann räumen wir es aus und dann ist es weg und dann ist es gut und zugewandt. Und Segen, lebensbejahendes, auf die Zukunft und auf die Ewigkeit hin, kann fließen. Und das möchte Gott, dass jeder von uns Segen erlebt. Das heißt, um jetzt nicht ein weiteres Fass aufzumachen, wenn wir Christen sind, heißt es nicht, dass die Gesetze der Bibel, die Regeln, die Appelle für uns nicht zu beachten sind in Form von, die sind mir jetzt völlig egal, ich habe die Freiheit Gottes, ich muss nicht Steuern zahlen, ich kann Menschen umbringen und schaden, weil Gott ist ja, nein, sondern umso mehr, weil ich weiß, dass der mich liebt, heilig und gerecht ist, möchte ich ein heiliges, ein gerechtes Leben leben. Halleluja. Okay, lass uns doch miteinander die Augen schließen. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich hoffe, dass das vor allem bei mir ankommt, was ich gepredigt habe, aber auch bei meinen Freunden, bei meinen Geschwistern. Dass Dinge, die wir vielleicht temporär als Segen erleben, nicht temporär als Fluch erleben, nicht gleichbedeutend ist, dass es Fluch ist, sondern dass dort, wo wir uns dir zugewandt haben, Herausforderung des Lebens zur Zubereitung und zur Prägung notwendig sind, zur Erziehung im wahrsten Sinne des Wortes, zur Jüngerschaft. Jesus, ich bete dich, dass wir auch dieses Wort und das Wort von Gnade nicht missbrauchen, um uns und anderen in einem Freibrief zu schaden, sondern dass wir in unserer Beziehung den Menschen und dir zugewandt und lebensbejahend leben. Und ich bete echt, Jesus, dass dein Segen da fließt, dass sich Dinge, die wir subjektiv als Fluch empfinden, wir den großen, kostbaren Segen dahinter sehen. So wie ich auch einfach sagen muss und erkennen muss, ich habe es nicht als Segen erlebt, als mir die Finger abgehackt wurden. Ich habe es nicht als Segen erlebt, dass ich bei der Musterung nicht perfekt war. Aber ich kann es als Segen erleben, zu wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten genügen werden. Und so möchte ich echt deinen Segen hineinrufen. dass wir eine Gemeinde werden von Menschen, die einander und dir zugewandt leben und dass das einen Unterschied macht in der Welt, die wirklich verflucht ist, solange sie Jesus nicht annehmen. In Jesu Namen. Amen.